Ihr Lieben, eine der wenigen Fernsehserien, die ich komplett gesehen habe, heißt Person of Interest, also auf Deutsch eine Person von besonderem Interesse. Nach den Anschlägen vom 11. September lässt die amerikanische Regierung einen Computer bauen, der solchen Terror in Zukunft voraussagt. Der Computer sieht alles. Er überwacht alle Handys, alle öffentlichen Kameras, das ganze Internet und er deckt tatsächlich alle möglichen Verbrechen im Voraus auf. Für die Regierung sind aber nur die größeren Terroranschläge relevant. Alle anderen geplanten Verbrechen werden von ihr nicht verfolgt. Das lässt den Erfinder der Software nicht mehr los. Für ihn sind alle Personen, die in Gefahr sind, relevant. Und er beschließt deswegen, möglichst viele von ihnen zu retten. Manche Menschen stellen sich auch Gott wie so eine Art Supercomputer vor. Mit seinem allsehenden Auge überwacht er die ganze Welt und er sieht alles. Und überall deckt er Schuld auf. Was aber von den allermeisten Menschen übersehen wird, ist, dass Gott bei dieser Mission auch nur ein einziges Ziel verfolgt: Er will möglichst viele Menschen retten. Um es mit den Worten des Sehers Hanani zu sagen, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Als also die Augen Gottes vor mehr als 4000 Jahren die Erde durchstreiften, da blieben sie bei einer einsamen Wasserquelle in der Wüste hängen, nämlich bei Hagar. Und das hat einen Grund. Hagar ist für Gott von besonderem Interesse. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Ich finde, das größte Wunder in vielen biblischen Geschichten ist nicht die Suche von Menschen nach Gott. Ich glaube, das ist den allermeisten in die Wiege gelegt worden. Aber das Besondere an den biblischen Geschichten ist, dass Gott sich auf die Suche nach uns macht. Das ist es, was auch mir in meinen dunkelsten Momenten immer wieder Halt gibt. Ich weiß, ich bin Gott wichtig. Er schreibt mich nicht ab. Er sucht nach mir, weil ich ihm wichtig bin und er mich will. Dass der verlorene Sohn den Weg nach Hause findet, ist eigentlich nichts Besonderes. Aber besonders ist, dass der Vater Tag für Tag auf ihn gewartet hat und nach ihm Ausschau hält. Und ganz außergewöhnlich ist, dass der Vater aus dem Haus rennt, als er den Sohn am Horizont erblickt. Er ergreift die Initiative, er küsst ihn und er drückt ihn an sein Herz. Der Sohn hat das alles nicht verdient. Genauso wenig, wie ich es verdient hatte, dass Gott seine Augen auf mich gerichtet hat, dass er mir nachgegangen ist. Aber ich war ihm wichtig. Darum hat er mich erst in die Jungschar geführt und dann auf einer Freizeit angesprochen. Gleiches erfährt Hagar in der Wüste. Sie ist eine entlaufene Sklavin, verloren, wenn niemand ihr hilft. Doch dann begegnet ihr Gott. Er macht ihr Mut. Er verspricht ihr eine wunderbare Zukunft und wir werden sehen, er bringt sie sicher wieder nach Hause. Manche fragen, warum sich Gott ausgerechnet um diese Frau gekümmert hat. Sie steht doch für einen Betriebsunfall des großen Abraham. Das Kind in ihr hätte doch eigentlich gar nicht geschehen sollen. Stimmt. Doch ist die ganze Bibel meines Erachtens voll von Ereignissen, die eigentlich hätten nicht passieren sollen. Angefangen vom Sündenfall in 1. Mose 3, über den Mord an Abel bis hin zum Turmbau zu Babel und immer so weiter. Lauter Geschichten, die eigentlich nicht hätten passieren sollen. Und wer von uns kann schon sagen, dass in seinem Leben alles nach Gottes Plan verlaufen ist? Bei mir war das sicher nicht so. Da gibt es etliche Personen, die hätten viel besser laufen können, wenn sie nicht nach meinem Willen geschehen wären. Aber mitten in diesen Trümmerhaufen unseres Lebens hinein steckt Gott seine helfende Hand nach uns aus. In den tiefsten Tiefen unseres Lebens sucht er nach uns. Und er zieht uns wieder hoch. Er gibt uns Mut, denn er will uns eine gute Zukunft schenken. Und wenn du dir das in deinem Leben mal genauer ansehen willst, wo die Punkte waren, wo Gott dich gerettet hat und wo die Höhen und Tiefen deines Lebens lagen, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu dem My Life Workshop. Am Dienstagabend geht's hier los und das wird eine ganz spannende Geschichte, wo wir den Sternstunden Gottes in unserem Leben mal nachgehen werden und das auf Papier bringen und dann etwas Bleibendes haben, wo wir sehen, ja, Gott hat auch in meinem Leben immer wieder gewirkt. Er ist da, denn er ist ein Gott, der mich sieht. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. In der hebräischen Bibel gibt es verschiedene Bezeichnungen für Gott. Nur eine davon ist El Roi, der Gott, der mich sieht. So wird Gott auch nur von Hagar genannt, aber viele andere in der Bibel haben ihn genauso erlebt. Gott sieht kein an, um ihn zu warnen, bevor es zu spät ist und er ausrastet und seinen Bruder erschlägt. Gott sieht Lot an, um ihn dazu zu bewegen, aus seiner verlorenen Stadt herauszugehen. Er ist der Gott, der uns wirklich sieht. So dichtet König David, Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst alle meine Pläne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Und noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Das beschreibt Hagars Situation ziemlich gut. Aber es ist auch meine Geschichte. Mein Suchen nach Gott hängt immer wieder von meiner Tagesform ab, von meinen Launen, meinen Lebensumständen. Manchmal ist so viel zu tun, dass ich gar nicht dazu komme, wirklich in die Stille vor Gott zu gehen, zu beten und in der Bibel zu lesen. Manchmal ist mir auch nicht danach. Aber Gottes Suche nach mir, die ist beharrlich. Er sucht nach mir rund um die Uhr, nonstop. Sein Blick ruht auf mir immer, weil er mich liebt. Und weil ich für ihn von besonderem Interesse bin, geht er mir nach und er ruft mich zu sich. Wirklich so gesehen zu werden, ist meines Erachtens einer der größten Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Man sieht das in unserer Zeit ganz besonders an den vielen Selfies, die gemacht werden, an so Plattformen wie Snapchat und Ähnliches. Alle 30 Minuten ein Bild von sich zu posten, nur um das Ding am Leben zu halten. Aber das entspricht unserem Naturell. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen beachtet werden. Virginia Satir, die bedeutende Familientherapeutin, schreibt, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen zu werden, gehört, verstanden und berührt zu werden. Und das größte Geschenk, das ich einem anderen geben kann, ist, den anderen zu sehen, ihn zu hören, zu verstehen und zu berühren. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis in uns und das gibt es überall auf der Welt. Der südafrikanische Stamm der Zulu hat das in besonderer Weise verstanden. Sie haben das sogar in ihre Begrüßungsform hineingebracht, um dem anderen zu zeigen, du bist mir wichtig, ich sehe dich. Deswegen sagen sie zur Begrüßung Sawubona. Wörtlich übersetzt heißt das, ich sehe dich, du bist mir wichtig und ich schätze dich. Sawubona. In unserer Gegend hier sind wir da ein bisschen sparsamer mit unserem Goro unterwegs, wobei ich noch nicht mal weiß, ob ich das richtig aussprechen kann. Der Roland schüttelt den Kopf, aber ich habe es versucht. Umso mehr können wir uns auf diese wunderbare Jahreslosung freuen, dass wir das wieder mehr einüben und auch begreifen, wie wichtig das ist, dass wir uns sehen. Da ist ein Gott, der uns sieht und er möchte gerne, dass wir uns ansehen. Wir sind für ihn wichtig und wir sind uns hoffentlich auch untereinander wichtig. Ein zweites, mein Name und meine Situation sind ihm bekannt. Auf ihrer Flucht hat Hagar inzwischen mehr als 100 Kilometer zurückgelegt. Vielleicht ist sie durch den langen Fußmarsch, die Hitze und die Härten der Reise inzwischen bereit, ihre Flucht nochmal zu überdenken. Denn sie sitzt ja wirklich in der Klemme. Ein Weg zurück, menschlich gesehen ist das unmöglich. Ein Weg nach vorne? Welche Aussichten hat eine schwangere Sklavin auf einen Neustart in Ägypten? Hoffnungsloser könnte ihre Situation also gar nicht sein. Kein schlechter Zeitpunkt für Gott, sich in die Entwicklung der Dinge mal einzumischen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Gott ruft sie bei ihrem Namen, Hagar. Das bedeutet Fremde, aber für Gott ist Hagar gar nicht fremd. Er weiß sogar, dass ihre Vorgesetzte Sarah ist. Er kennt ihre Situation ganz genau. Und er kennt auch deinen Namen und deine Vorgesetzte. Er hat uns geschaffen, jeden Einzelnen von uns, und das vergisst er doch nicht. Er hat uns das Leben geschenkt und deswegen bleiben wir wichtig für ihn. Er kennt den Emil, der heute eigentlich hier im Gottesdienst gesegnet werden sollte, und er und seine Familie sind leider krank geworden. Und er kennt auch die Edith mit ihren 98 Jahren, die auch schon länger nicht mehr hier in unseren Gottesdienst kommen kann. Aber für Gott sind beide unendlich wertvoll und er sieht sie und kennt sie. Keinen einzigen Namen eines Menschen, den er ins Leben gerufen hat, vergisst Gott. Und du kannst sicher sein, er ruft auch dich bei deinem Namen. Er sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hagar ist bestimmt sofort ganz Ohr gewesen, als sie Gottes Stimme hört. Da folgen auf den Gruß auch schon zwei Fragen: Woher kommst du und wohin gehst du? Wenn Gott uns Fragen stellt, dann tut er das ja nicht, weil er gerne Auskunft haben möchte. Ich glaube, er weiß doch schon alles. Nein, er tut das, um uns aufzurütteln und damit wir begreifen, dass wir Auskunft brauchen und sie bei ihm bekommen können. Woher kommst du, ist also mehr als eine beiläufige Frage nach einem Ort. Diese drei einfachen Worte schneiden direkt in die schmerzhafte Lebensbiografie von Hagar hinein. Hagar kam ursprünglich aus Ägypten. Abraham hatte sie von diesem unglücklichen Ausflug nach Ägypten mitgebracht. Sie war ein Geschenk des Pharaos gewesen und Abraham hatte sie dann seiner Frau Sarah überlassen. Menschenhandel war zu dieser Zeit gang und gäbe und bis heute ist er ein lukratives Geschäft mit schlimmen Folgen für die, die darin stecken. Auch in Deutschland gibt es tausende Frauen und Männer, die wie Sklaven gehalten werden. Und es ist gut, dass es christliche Organisationen gibt, die dagegen kämpfen. Hagar hätte es sicherlich noch schlechter erwischen können als bei Abraham. Für sie wird dort gut gesorgt. Aber sie ist auch bei ihm nicht sicher davor, für bestimmte Dinge missbraucht zu werden und dann wieder fallen gelassen zu werden. Denn Abrahams lang ersehnter und von Gott verheißener Sohn lässt auf sich warten. Und Sarah leidet unsagbar unter der Schmach, keine Kinder zu bekommen. Da kommen ihr kreative Gedanken, wie sie Gott ein wenig nachhelfen könnte, um an einen Sohn zu gelangen. Heißt es nicht, Gott hilft denjenigen, die sich selbst helfen? Hagar, ihre junge Sklavin, könnte doch von Abraham schwanger werden. Und das Kind, das sie auf den Knien ihrer Herrin gebären würde, wäre dann rechtlich gesehen der Sohn Sarahs. Welche Frau, die bei Sinnen ist, stiftet ihren Mann zum Fremdgehen an? Aber kein Kind zu haben, war für Sarah eine so große Schande, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sah. Sie fühlte sich in ihrer Identität in Frage gestellt. Einige Jahre später klagt die kinderlose Rahel: Gib mir Kinder oder ich sterbe. Und als Elkanah seine unfruchtbare Frau Hannah fragt, ob er ihr nicht mehr wert sei als ganz viele Kinder, da schweigt sie. Aber gedacht hat sie wahrscheinlich nein. Hagar verbringt eine Nacht mit Abraham und wird schwanger. Man muss kein Psychologe sein, um sich das Spannungsfeld auszumalen, das nun entsteht. Hagar wird überheblich. Sie sonnt sich in dem Gefühl, zum ersten Mal in ihrem Leben richtig wichtig zu sein. Naja, sie wirft Sarah mitleidige Blicke zu, wenn sie sich begegnen. Und wenn sie mal etwas tun sollen, dann klagt sie über Müdigkeit. Sarah reagiert darauf mit Wut und Ärger. Sie demütigt Hagar, denn für wen hält sich diese Sklavin eigentlich? Ein Zickenkrieg entbrennt, an dessen Ende es Hagar nicht mehr aushält und wegrennt. So antwortet Hagar auf die Frage, woher kommst du? Mit wenigen Worten, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarah. Das stimmt. Was mich allerdings wundert ist, dass sie überhaupt keine Angst vor dem Engel hat und keinerlei Entschuldigungen vorbringt dafür. Aber ich glaube, in der Gegenwart Gottes erübrigen sich solche Ausreden. Gott weiß ja schon alles. Und erstaunlich ist dieses Vertrauen, das Hagar offensichtlich auch spürt. Was hätten wir wohl an ihrer Stelle geantwortet? Vielleicht Entschuldigung, aber was geht sie das an? Oder das ist aber eine sehr persönliche Frage und der Glaube, der ist doch eher privat. Oder hätten wir gesagt, lass mich doch einfach in Ruhe. Es lohnt sich, auch hier von Hagar zu lernen. Sag Gott, was du denkst und vertrau ihm. Vertrau darauf, dass er es richtig machen wird. Ja, und dann hast du manchmal vielleicht auch das Gefühl, dass Gott ganz schön auf sich warten lässt, wenn man ihn um Hilfe bittet. Gott besitzt nämlich eine Tugend, die mir zumindest in den Krisen oft fehlt. Gott hat ganz viel Geduld. Er weiß, manchmal müssen Prozesse reifen, aufgewühlte Herzen zur Ruhe kommen, verbohrte Köpfe weich werden, neue Optionen auf den Tisch kommen, festgefahrene Vorgehensweisen überdacht werden. Und das braucht Zeit. Hagar hat in der Wüste einen Punkt erreicht, wo ihr langsam dämmert, dass ihre Flucht keine gute Idee war. Aber sie hat noch nicht die Kraft und den Mut, zurückzukehren. So ist Gottes Timing perfekt, als er sie anspricht. Ich erlebe das auch immer wieder, dass ich mich völlig umsonst aufrege und mir Sorgen mache. Ich schlafe schlecht und zerbreche mir den Kopf, während Gott schon längst eine Lösung für mich vorbereitet hat. Für unsere Hausgemeindefreizeit im letzten September habe ich eine lange Zeit Leute gesucht für das Kinderprogramm. Ich habe in den Nachbargemeinden nachgefragt, ich habe bei der Allianzmission nachgefragt, ich habe ein paar Leute angerufen, die ich kannte, wo ich dachte, die könnten mir vielleicht helfen, alles umsonst. Als ich schon anfing, einige Eltern über die Misere zu informieren, rief meine Tochter Theresa an, dass ihre letzte Prüfung für das Physikum vorverlegt wurde, sie deswegen an der Freizeit teilnehmen könne und dass sie gerne das Kinderprogramm übernehmen würde. Gottes Timing ist perfekt. Und vielleicht fallen dir jetzt auch Situationen ein, wo du in die Enge getrieben wurdest, wo du am liebsten weggelaufen wärst, aber gerade dadurch auch die Nähe Gottes neu entdeckt hast. Du bist gestärkt und beflügelt in deinen Alltag zurückgekehrt. Dann vertrau doch darauf, dass Gott auch in Zukunft so an dir handeln wird, denn deine Zukunft liegt in seinen Händen. Wohin gehst du? Lautet die zweite Frage, die der Engel an Hagar richtet, und das ist jetzt der alles entscheidende Punkt. Weil Gott unsere Zukunft in seinen Händen hält, gibt der Engel darauf nämlich selbst die Antwort. Er kommt ohne Umschweife gleich zur Sache und sagt, Hagar, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Wow, da muss Hagar sicher erstmal schlucken. Weiß der Engel nicht, dass die Todesstrafe auf sie warten könnte? Weggelaufene Sklavinnen haben kaum Gnade verdient. Und Hagar hat noch mehr Gründe, Angst zu haben. Sie hat das lang ersehnte Kind gestohlen. Es gehört ihr doch gar nicht. Und sie hat sich und das Kind in Todesgefahr gebracht. Abraham wird richtig sauer sein. Also, lieber Engel, da musst du schon noch mehr bieten, sonst bleib ich lieber hier in der Wüste. Und der Engel des Herrn legt tatsächlich noch weitere Zusagen drauf. Er sagt, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Hagar bleibt wahrscheinlich der Mund offen stehen. Sie bekommt hier einen Segen, den sonst nur die Stammväter der Bibel bekommen. Und es ist die Rede von ihren Nachkommen, nicht von den Nachkommen von Sarah und Abraham. Das Kind gehört ihr. Dieses Kind, das aus einem faulen Kompromiss geboren würde, hat eine eigene Identität. Gott selbst hat sich schon über seine Zukunft Gedanken gemacht. Es hat ein Leben mit einer eigenen Perspektive. Die Voraussagen des Engels werden immer spannender. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Ismael. Das Kind hat also auch schon ein Geschlecht und einen Namen, obwohl es noch gar nicht geboren ist. Und Hagar weiß, wer einen Namen hat, der hat auch Zukunft. Wer einen Namen hat, der wird unter die Lebenden gezählt. Wer einen Namen hat, gehört dazu. Es wird alles gut mit Gottes Hilfe. Ihr Sohn ist durch diesen Segen von einem Nobody zum Somebody geworden, von einem Niemand zu einem Jemand. Zu einem Jemand mit einer unglaublich guten Perspektive. Ismael bedeutet nämlich, Gott hat mich erhört. Er hat meine Hilfeschreie gehört und meine Gebete erhört. Genau das hat Hagar erlebt. Ja, bei allem Elend, was Hagar im Hause Abrahams erfahren hat, hat sie doch dieses eine gelernt. Gott ist da. Man kann sich auf ihn verlassen, wenn er sagt, ruf mich an in der Not und ich werde dich retten. Menschliche Blamagen und Reibereien, Neid und Bosheit, so wie es in dieser Geschichte von Hagar vorkommt, scheinen für Gott kein Hindernis zu sein, sich zu offenbaren und zu seinem Ziel zu kommen. Anscheinend sind all diese Dinge sogar mit einkalkuliert, auch in meinem und deinem Leben. Das ist so beruhigend. Es muss nicht alles perfekt laufen. Und dass Menschen ihr Herz für den lebendigen Gott öffnen, dass wir ein gutes Zeugnis in dieser Welt sind, das hängt auch nicht von unserem makellosen Lebenswandel ab. Es liegt eher an unserer Ehrlichkeit zuzugeben, dass wir auch nicht immer das beste Beispiel für Gottes Bodenpersonal sind. Und Gott hat sich noch mehr Gedanken über Ismael gemacht. Der Engel redet weiter. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Ismael wird ein richtiger Kämpfer werden, vielleicht ein Outdoor-Typ. Er wird vieles sein, was Hagar nicht war. Und tatsächlich wächst Ismael bei seinem Vater Abraham auf. Und als er 13 Jahre alt ist, schließt Gott mit Abraham einen neuen Bund. Daraufhin beschneidet Abraham alle seine männlichen Angehörigen, auch Ismael gehört dazu. Nach der Geburt Isaaks werden Hagar und Ismael tatsächlich für immer aus dem Haushalt von Abraham hinausgestoßen. Sie werden noch einmal in die Wüste geschickt und wieder erscheint ihnen ein Engel, der sie vor dem Verdursten rettet. Aber sie haben gelernt. Ismael lebt fortan mit Hagar zusammen ein gutes Leben in der Wüste Paran. Einige Jahre später heiratet Ismael eine Ägypterin und zu Abrahams Begräbnis kehrt er noch einmal nach Kanaan zurück. Ismael bekommt 12 Söhne. Sie werden die 12 Fürsten der arabischen Stämme und sie repräsentieren bis heute die Verwandtschaft zwischen Israeliten und Arabern. Ismaels Tochter Mahalat wird die Frau von Esau und Ismael stirbt im satten und hohen Alter von 137 Jahren. Der Name, der dem Brunnen gegeben wird, an dem Hagar Gott begegnet ist, bestätigt all das. Die Bibel sagt, darum nennt man den Brunnen Be'er Lachai Ro'i, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Man nennt ihn so. Die Geschichte macht also die Runde. Hagars Begegnung mit Gott wird immer weiter erzählt und sie erhält einen festen Platz in der Bibel und sie wird sogar auf der Landkarte verewigt. Hagars Rückkehr nach Mamre geschieht tatsächlich ohne Zwischenfall. Beflügelt von all diesen Verheißungen Gottes folgt sie den Anweisungen des Engels ganz genau. Und wenn Gott schon einen genauen Plan für die Zukunft des Kindes vor Augen hat, dann wird seine Geburt doch auf jeden Fall zustande kommen. Gott selbst passt auf sie auf, er bürgt für ihre Sicherheit. Diese Erkenntnis reicht, um all den bevorstehenden Unsicherheiten ins Gesicht zu schauen und einfach zu vertrauen. Und tatsächlich glaubt Abraham Hagar, als sie ihm erzählt, dass ihr ein Engel in der Wüste erschienen ist. Denn Abraham gibt seinem Sohn den Namen Ismael, wie der Engel es angeordnet hat. Wir lesen, Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Eigentlich war Ismael in dem ganzen Wirken Gottes mit seinem auserwählten Volk nicht vorgesehen. Umso erstaunlicher ist die ganze Mühe, die Gott sich um Hagar und dieses Kind macht. Immer wieder finden wir ihn dabei, wie er Außenseitern wie Hagar eine Chance gibt. Hagar ist nur die erste einer langen Reihe. Die Kanaaniterin Tamar wird die nächste sein. Jakobs Sohn Er nimmt sie zur Frau. Und als Er früh stirbt, kämpft sie dafür, dass die Heilslinie von Juda nicht abreißt und dass Er Nachkommen haben wird. In diese Linie heiratet schließlich Rahab, eine Hure aus Jericho, ein, die sich bei der Landnahme für ein Leben mit Gott entscheidet. Und eine Generation später wird die Moabiterin Ruth in den Stammbaum von Jesus aufgenommen. Sie wird die Uroma von König David. Das ist Gottes Heilsgeschichte. Er benutzt die Linie Abrahams, um letztlich die ganze Welt zu erreichen. Er liebt nämlich alle Menschen. Er kann und will nicht anders. Ja, Gottes Gnade steht von Anbeginn der Zeit über jeder Agenda, die er verfolgt. Ja, vielleicht ist seine Gnade seine Agenda. Seine Gnade ist das Kernthema der ganzen Heilsgeschichte. Ja, Gott erwählt sich ein Volk exklusiv als sein Eigentum, das Volk Israel. Aber dieses Volk soll ein Segen sein für die ganze Welt. Es soll den Segen in eine gebrochene Welt tragen, wo vieles nicht nach Gottes Willen läuft. Das ist das Mandat Gottes an Abraham und Sarah. Durch sie sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und jetzt verstehen wir hoffentlich, dass Hagar sozusagen mitten in diesem Hotspot von Gottes Wirken in dieser Welt steht. Sie ist der Prototyp für das sensationelle Vorhaben Gottes, einen Zugang zum Heil für alle Menschen zu öffnen, für alle, die an ihn glauben und seinen Zusagen vertrauen. Und auch wir sind inzwischen mitten in diesem Hotspot drin und dürfen daran mithelfen, dass wirklich alle Welt Jesus kennenlernt. So darf Hagar mit Staunen entdecken, dass der Schöpfer des Universums an sie, die Sklavin und Verstoßene, gedacht hat und dass er eine wunderbare Zukunft für sie bereithält. Dieser Gott antwortet auf verzweifelte Rufe, weil das seine Natur ist. Über hungrige Herzen, die nach ihm schreien, erbarmt er sich gerne, auch hier und heute bei dir. Darum vertraue dich ihm an. Er ist ein Gott, der dich sieht. Öffne dich für seinen Blick, wie König David das regelmäßig tat. Er wusste, dass Gott es so gut mit ihm meint, und so betete er regelmäßig: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg unterwegs bin, und leite mich auf ewigem Weg. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und im Anschauen deiner Herrlichkeit finde ich Ruhe. Da kann ich Trost finden und Nähe spüren. Du verurteilst mich nicht, du führst mich in die Zukunft, denn du bist immer bei mir. Du bist der Gott, der mich sieht. Amen. Ich möchte mit uns beten und wenn ihr wollt, könnt ihr gern dazu aufstehen. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns im Blick hast, dass wir dir wichtig sind. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns wunderbar gemacht hast und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du auch eine wunderbare Zukunft für uns geplant hast. Herr, wir wollen dir heute bekennen, dass vieles in unserem Leben nicht nach deinem Willen gelaufen ist, weil wir lieber unsere eigenen Wege gegangen sind. Und da bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir dich wieder neu in den Blick nehmen. Ja, dass wir begreifen, dass es gut ist, auf deine Blicke zu achten, unter deinem Blick unterwegs zu sein. Herr, und du sagst in deinem Wort, dass du uns freundlich ansiehst. Und daran wollen wir jetzt glauben. Ja, dass du wirklich ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Herr, und du kennst auch die Situation, in denen wir im Moment feststecken. Du siehst, wo wir unter bestimmten Dingen leiden, sei es im Beruf oder in der Familie oder vielleicht auch unter Krankheit. Herr, und da bitten wir dich auch, dass du uns zeigst, dass du uns siehst und dass du uns nicht vergessen hast. Herr, komm du hinein in das, was uns bewegt, und richte unseren Blick wieder ganz neu auf dich. Herr, und lass uns das in diesem Jahr auch wirklich immer vor Augen haben, dass du ein Gott bist, der uns begleitet, der in jeder Situation uns nah ist, der seine Hände auf unsere Schulter legt und an unserer Seite unterwegs ist. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der uns sieht und der uns niemals loslässt. Amen.